Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Polizeifunk. Und es ist leider Gottes schon die vorletzte Folge für diese Staffel.
Aber ein besonderes Highlight, denn heute haben wir einen Mann für die heißen Fälle bei uns.
Ja, genau. Es geht nämlich um das Thema Brandursachenermittlung.
Und das ist ein polizeilich ganz wichtiges Thema. Das zeigen nicht zuletzt die Beispiele aus dem Jahr 2023, als die Kirche in Groß-Rohrsdorf hier bei uns in Sachsen brannte. Oder 2024 ganz frisch auf dem Highfield-Festival das Riesenrad. Und deswegen heute Patrick bei uns zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo, grüß dich. Ja, und bevor wir jetzt mit dem Podcast starten, das kennt ihr natürlich schon, machen wir erstmal einen kurzen Faktencheck. Was macht die Brandursachenermittlung eigentlich?
War es ein technischer Defekt oder Brandstiftung? Unter anderem mit solchen Fragen beschäftigt sich die Brandursachenermittlung der Polizei Sachsen. Die Beamtinnen und Beamten sind rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche im Einsatz. Sie werden vom Kriminaldauerdienst angefordert, um Brandorte zu untersuchen und gegebenenfalls auch Gefahrenprognosen auszusprechen. Am Einsatzort sammeln sie Proben wie Ruß, Asche und andere Brandrückstände, damit diese forensisch untersucht werden können. Sie begeben sich auf die Suche nach der Zündquelle und dokumentieren Einzelheiten mit der Kamera. Ihre Ergebnisse sind die Grundlage für weitere Ermittlungsarbeit. Vor ihrem Einsatz in der Brandursachenermittlung werden die Polizistinnen und Polizisten gesondert ausgebildet. Voraussetzung ist ein gewisses technisches Verständnis. 24 Brandursachenermittlerinnen und Ermittler gibt es in den 5 Polizeidirektionen. Sie sind dort bei der Kriminalpolizei, genauer im Bereich der Kriminaltechnik, angegliedert. In der Polizeidirektion Zwickau arbeiten 6 Kollegen. Einer von ihnen ist Kriminalhauptmeister Patrick.
Ja, Patrick, schön, dass du da bist nochmal. Du hast auch schon ein bisschen Vorerfahrung im Bereich Social Media oder Medien, denn wir haben schon mal ein YouTube-Video mit dir gemacht und es gibt auch einen Beitrag über deine Arbeit bei verdächtiggutejobs.de.
Das ist richtig. Das Ganze ist schon fast 2 Jahre her.
Ja.
Also im Frühjahr 2023 wurde das Video aufgenommen damals. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und ist, denke ich, eine coole Ergänzung zum heutigen Gespräch.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist.
Wir fanden dich sehr, sehr sympathisch. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen dich unbedingt nochmal im Podcast haben.
Och, das ist super.
Du bist 24/7 im Einsatz, beziehungsweise du und dein Team. Heute bist du bei uns im Studio. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, heute Morgen um 6, wie hätte dein Tag denn vielleicht angefangen?
Also eigentlich, beziehungsweise so hat er heute auch angefangen, mache ich ganz normal meinen Dienstbeginn um 6, rede mit dem KDD, ob in der Nacht irgendwas angefallen ist, beziehungsweise schaue dann halt in die Lage und gucke, ob gerade just in dem Moment ein Brand aufkam. Und wenn dann halt was ist, dann formieren wir uns, dann ziehen wir uns um oder tun die ersten Informationen sammeln. Und ansonsten gibt's schnöde Büroarbeit, ne? Da müssen wir unsere Brandberichte zu Papier bringen, mit dem Sachbearbeiter telefonieren, um Informationen auszutauschen. Das mache ich persönlich immer gleich gerne früh.
Okay, und du hast gerade gesagt 6 Uhr, das wäre jetzt wahrscheinlich dann die Frühschicht, aber ihr habt verschiedene Dienste bei euch dann auch.
Richtig, also um die 24 Stunden abzudecken, teilen wir uns quasi rein, das heißt eine Frühschicht, eine Spätschicht und eine Rufbereitschaft. Mhm. Frühschicht geht dann immer von 6 bis 14 Uhr. Mhm. Die Spätschicht von 14 bis 22 und von 22 bis 6 ist dann immer Rufbereitschaft. Krass. Und am Wochenende natürlich auch Rufbereitschaft.
Okay, jetzt hast du gesagt, du guckst jetzt früh, wenn du auf Arbeit kommst, ob irgendwelche Brände waren. Kann man über den Daumen peilen, sprichst jetzt nur für die Polizeidirektion Zwickau, wie viele Einsätze habt ihr denn im Jahr so?
Das habe ich tatsächlich nachgeschaut,
okay.
Weil ich auf die Frage vorbereitet war. Und wir hatten voriges Jahr 147 Brände,
okay,
im Bereich der Polizeidirektion Zwickau, was den Landkreis Zwickau und den Vogtlandkreis beinhaltet. Mhm. Also doch schon ein recht großer Bereich.
Ja.
Und die Zahl so zwischen, ich sag mal, 140 bis 150 Brände im Jahr, die ist relativ konstant. Okay. Ne? Das sind mal ein paar mehr, mal ein paar weniger.
Das ist schon ganz schön viel.
Ist ja quasi so zwischen jedem zweiten und dritten Tag irgendein Brand, wo ihr hin müsst und ermitteln müsst.
Genau, so kann man es von der Statistik her sehen.
Ja.
Was es halt schwierig macht, ist einfach, dass natürlich sich keiner abspricht, wann er irgendwas anzündet oder wann die Maus ein Kabel anknabbert oder wann sonst irgendwas passiert. Mhm. Also wir haben manchmal Wochen, da haben wir jeden Tag 2 Brände. Da sind wir zu 6 von hell bis dunkel und nachts noch unterwegs. Mhm. Und manchmal haben wir halt auch einen Monat dann, wo nichts ist. da schreiben wir, da machen wir Lichtbildmappen, da schauen wir, ob das Material noch gut genug ist, da müssen wir Sachen reinigen, ne, das Equipment auf Vordermann halten, das gehört dann auch alles mit dazu.
Aber jetzt gibt es ja bestimmt innerhalb von den Landkreisen, die du angesprochen hast, mehr Brände als 147. Das heißt, ihr werdet aber nicht generell zu jedem Brand gerufen.
Das ist richtig, wir werden nicht immer zu jedem Brand gerufen. Oftmals ist es auch, ich sag mal, die Brandursache schon so weit klar, dass es einfach unnötig ist, dort was zu machen. Zum Beispiel ist angebrannte Essen. Ne? Ja. Also ganz oft kommt ein Notruf bei der Feuerwehr rein, Wohnungsbrand oder unklare Rauchentwicklung in der Wohnung, dritte Etage, Mehrfamilienhaus in Plauen zum Beispiel. Die Feuerwehr fährt natürlich hin, die Kollegen vom jeweiligen Polizeirevier sind dann auch mit vor Ort. Dann wird schon geschaut und geguckt, was ist überhaupt passiert. Dann kommen die Infos, war angebranntes Essen. Das wiederum ist ja polizeilich höchst irrelevant. Und dann fahren wir ganz oft schon gar nicht hin.
Also aber was sind so Einsätze, wo ihr angefordert werdet?
Naja, wenn tatsächlich die Brandursache unklar ist, also wenn jetzt auch der Topfbrand, wenn der schon so weit voranschreitet, dass die ganze Küche ausgebrannt ist und man das nicht mehr hundertprozentig auf Anhieb sehen kann, dass es tatsächlich angebranntes Essen war, dann kommen wir auch zum Einsatz. Okay. Ne? Also alles, was unklar ist, wo die Leute nicht wissen oder die Feuerwehr, die ja trotzdem ein geschultes Auge haben, dann kommen wir. Oder wenn von vornherein klar ist, es ist ein polizeilich relevanter Sachverhalt. Ne?
Also wenn jemand gestorben ist zum Beispiel.
Ja, genau. Oder wenn, ich sag mal, wenn ein Sperrmüllhaufen vor einem Haus brennt, die brennen ja auch nicht von alleine. Ne? Ja, okay. Also wenn ein technischer Defekt augenscheinlich erstmal auszuschließen ist, dann kann man ja schon ganz oft von der Brandstiftung ausgehen und das schauen wir dann, ob es wirklich so ist oder ein technischer Defekt im Hintergrund, in der Tiefe.
Aber diese 147 Fälle, die sind auch nicht immer dann, wenn ihr gerufen werdet, zwingend dann Brandstiftung, sondern es kommt auch manchmal raus, nee, das war's.
Ja. Also die 147, das sind reine Wegbrände.
Ja,
das habt ihr natürlich recht. Was jetzt nun genau eine Brandstiftung ist und was ein technischer Defekt, das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber ihr werdet, ihr rückt halt 147 mal ungefähr aus, um das überhaupt
richtig,
mal zu prüfen.
Richtig, um dann zu schauen, was es wirklich ist. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, haben wir zwei Drittel technischer Defekt oder Schadnagerfraß oder Fahrlässigkeit.
Schadnager?
Naja, die Mäuse. Die Marder, die in Gartenlauben Kabel anknabbern oder in Fahrzeugen oder irgendwas. Ne? Und vielleicht ein Drittel tatsächlich Straftaten.
Okay.
Krass. Also Brandstiftung, schwere Brandstiftung.
Krass. Ich habe mir aber auch gerade gedacht, du hast ja gesagt, ihr kommt ja immer nach der Feuerwehr. Und die Feuerwehr, die haut da ja Tonnen an Wasser drauf oder auch Löschschaum und so weiter.
Ja.
Ich kann mir dann vorstellen, dass es dann, wenn dann das erstmal alles weggespült wurde, extrem schwer ist, noch irgendwie am Brand was zu sehen, wo es herkommt. Also es sieht ja nicht mehr so aus, wie wo es wirklich noch gebrannt hat.
Richtig. Das ist bei uns ein ganz großes Problem. Ne? Also gerade auch im kriminaltechnischen Sinne, da überhaupt Spuren zu suchen und zu finden, ist extrem schwer. Deswegen machen wir das in der Polizeidirektion Zwickau so, dass wir in Absprache mit dem Kriminaldauerdienst und mit dem FLZ, also mit dem Führungs- und Lagezentrum, also mit der 110 im Prinzip, dass wir zeitnah angefordert werden, sodass wir eine Chance haben, mit den Feuerwehrkameraden vor Ort erstens zu erzählen, beziehungsweise noch besser ein bisschen auf die Löschmaßnahme einwirken können. Ne? Dass wir den Kameraden sagen oder mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr besprechen, dass die Wohnung zwar gelöscht werden muss, aber doch, wenn in der Küche ein Schwerpunkt ist, die Küche nicht möglichst ausräumen, nicht noch weiter zerstören, beziehungsweise gehen wir dann schon mal, deswegen haben wir auch so tolle Sachen an, mit der Feuerwehr schon oft in die Brandwohnung rein, auch wenn es noch ein bisschen dampft und nebelt, um uns selber einen ersten Überblick zu verschaffen, um den Kameraden der Feuerwehr sagen zu können, könnt ihr löschen, könnt ihr rausräumen oder lasst das mal bitte und die Wand, wenn es geht, mal bitte nicht einschmeißen, die brauchen wir noch.
Krass.
Du hast gerade die Klamotten angesprochen. Wer jetzt das Video vom Podcast sieht, kann es auch schon ein bisschen erkennen. Du hast so eine Jacke an mit solchen Reflektorstreifen auch.
Genau.
Sieht schon eher nach Feuerwehr als nach Polizei aus, muss ich zugeben. Was gehört denn sonst noch so zu deiner Ausrüstung, wenn du sagst, ihr seid mit der Feuerwehr zusammen drin?
Also wenn wir tatsächlich richtig angezogen sind, sehen wir auch aus wie Feuerwehr. Das liegt auch tatsächlich daran, dass die Klamotte, die wir anhaben, die Marke, das ist ein Feuerwehrausrüster. Das ist jetzt unsere neueste Errungenschaft, die wir von unserem Freistaat bekommen haben. Ja, das ist eine dicke Jacke, die Flammhemd ist, dazu noch die Latzhose quasi. Wir haben Feuerwehrstiefel, also säureresistente Sohle mit Durchstichschutz und Stahlkappe. Und wir haben auch noch einen Feuerwehrhelm auf, sodass uns jetzt erstmal nicht groß was passieren kann. Und das ist dann schön wichtig. Ne?
Okay. Kann man das gut vorstellen auf jeden Fall. Also du hast ja jetzt noch nicht alles an, wenn natürlich blöd, wenn du hier mit einem Helm im Podcast sitzen müsstest, das wäre schwierig.
Aber setzen wir nachher nochmal auf.
Den setzen wir nachher unbedingt nochmal auf. Ja, ich möchte das gerne mal sehen in Gänze.
Was ich mir schlecht vorstellen kann, ist, wenn du an so ein brennendes Haus kommst, da überhaupt zu sagen, das war hier die Brandursache. Kannst du so ein bisschen sagen, wie gehst du denn dann vor, wenn du an so ein Brandort kommst?
Ja, also das, die Fragen haben wir tatsächlich sehr oft, ne, wie das dann doch geht. Das haben wir von den Kollegen, das haben wir von den Feuerwehrkameraden. Also es ist immer eine interessante Frage. Und tatsächlich gehen wir vor, wie bei jedem Polizeieinsatz, ne, wir fahren hin, verschaffen uns Überblick, reden am Anfang mit den Revierkräften, mit den Feuerwehrleuten, um uns ein bisschen ein paar Fakten vom Gebäude zu organisieren. Dann schauen wir rein und dann gehen wir ganz klassisch vor oder ganz einfach. Da, wo Feuer brennt, fehlen ja meistens Sachen. Ne? Deswegen schauen wir uns die Räume an, wo fehlt was, wo fehlt nichts. Da, wo nichts fehlt, hat es also nicht gebrannt, ist es unwichtig, ist es bloß dreckig vom Ruß. Und je mehr weg ist oder je größer der Schaden in einem Gebäude, in einem Raum, an einem Fahrzeug oder sonst irgendwo ist, was mit Brand zu tun hat, desto länger hat das Feuer dort gewirkt. Ja, das kann man so grob sagen. Und dann
auf
müssen
so einer
halt
Farbe wahrscheinlich, oder? Wenn es so ganz schwarz ist an irgendeiner Stelle, oder ist das kein Indiz?
Das ist tatsächlich ein Indiz, aber quasi falsch rum gedeutet.
Okay.
Also es geht jetzt nicht nach der Schwärze. Je schwärzer es ist, desto kälter war die Wand vorher. Wir machen das umgedreht. Je mehr Temperatur, desto heller. Also der Ruß verbrennt dann wieder.
Aha.
Und wenn das Feuer länger und heißer an einem gewissen Punkt war, ist das hell bzw. weiß.
Ach krass.
Und das, wo das Feuer nicht war, wird dann, je weiter es weg ist, schwarz.
Mhm. Ach, das hätte ich nicht gewusst.
Aber sieht man ja vielleicht auch so ein bisschen, aber kann auch ein Irrglaube sein bei Holz. Und das wird ja dann irgendwann wieder weiß, wenn das lange glüht.
Na, das ist dann zwar nochmal was anderes.
Okay.
Das glüht dann weiß von der Temperatur. Das ist an der Wand nicht so, aber man kann es eher beschreiben mit einem Badspiegel. Ne? Wenn du im Bad duschst, dann läuft ja der Badspiegel an, weil der Badspiegel kälter ist als das Bad.
Ja.
Und der warme Duschdampf, der setzt sich als Kondensat an den Spiegel. Und so ist es beim Ruß in einem Brandraum. Okay. Ne? Die Wände umliegend sind zwar warm, aber immer noch kälter als der eigentliche Brandherd, als der Brandpunkt. Und die Rauchgase steigen auf, kondensieren an der Wand.
Krass.
Und der Ruß bildet sich an der Wand ab. Mhm. Ne? Und da, wo halt die Flamme ist oder war, ist es halt freigebrannt. Also quasi, wenn du mit dem Föhn an den Spiegel den wieder sauber machst, ne, so macht die Flamme den Ruß von der Wand wieder weg.
Ach, das ist ja wild.
Aber das macht ja dann in dem Moment keinen Sinn, glaube ich. Angenommen, ich lege jetzt einen Brand in einem Bad. Da habe ich vorher alles rausgeräumt, es ist gefliest.
Ja.
Und nebenan ist die Küche, die ist aus, ich sag mal, Holz und da hängen auch so Strohschmuck an der Wand. Da brennt es ja in dem Bad wahrscheinlich kürzer, weil die Fliesen nicht so brennen, aber in der Küche nebenan mehr.
Ja.
Und da würdest du ja dann kommen und sagen, oh, es muss in der Küche ausgebrochen sein, weil das ist ja viel mehr verbrannt hier.
Naja, es sind ja Einzelfaktoren.
Ja.
Also im Zusammenhang müsste man das dann schon sehen, wenn ein Bad gefliest ist und nichts drin steht, warum das überhaupt brennt.
Ja.
Also das müsste man erstmal rausfinden.
Okay. Ja,
und dann sind natürlich die unterschiedlichen Brandlasten in den Räumen. Also ein Schlafzimmer würde zum Beispiel auch immer anders aussehen, ne? Aufgrund vom Bett und der Matratze. Das ist eine sehr hohe Brandlast. Mhm. Das muss man dann immer im Einzelfall betrachten. Also das ist.
Das heißt, du musst dann auch ungefähr wissen, okay, das entzündet sich so und so schnell, das entzündet sich so und so schnell.
Ja,
und
genau, das zählt mit rein. Das brennt schneller ab, aber dafür heißer oder das braucht ein bisschen länger und glimmt dafür mehr. Mhm. Das sind alles Sachen, die du mit der Zeit lernen musst, ne, die auch ich noch weiter lernen muss, aber die sind ganz wichtig. Also du kannst nicht sagen, weißer Fleck im Raum, dort ging es los, sondern du musst wirklich das absolut zusammenhängend betrachten. Okay.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du gehst mit der Kamera auf jeden Fall durch und fotografierst die Orte und so weiter. Was machst du dann noch? Nimmst du ja auch, weiß ich nicht, Proben vom Ruß, Proben vom übrig gebliebenen Teppich oder
und
so?
Und dann mit einem Mikroskop oder sowas?
Ja, also mit dem Mikroskop jetzt nicht direkt, aber wir nehmen tatsächlich Brandrückstände ab und zu mit, die tun wir dann in einem Schraubglas sichern oder in einem gasdichten Beutel, tun wir dann einschweißen, dass da nichts ausdiffundieren kann. Und dann wird geschaut, ob Brandbeschleuniger nachgewiesen werden kann. Das heißt, wir schicken das dann ins LKA hier in Sachsen, also Landeskriminalamt. Mhm. Und dort wird das dann von einem Chemiker untersucht. Und der kann dann feststellen, sind Brandbeschleuniger drinne. Und wir fragen dann manchmal explizit, handelt es sich um Benzin, handelt es sich um Spiritus. Ne? Das kann dann im Nachgang oftmals rausgefunden werden.
Und wenn jemand jetzt beispielsweise gar keinen Brandbeschleuniger benutzt hat, sondern mutwillig einen Kabelbrand verursacht hat.
Ja.
Also ne, hat irgendwie Kabel falsch zusammengebunden und wenn dann jemand irgendwie den Schalter betätigt, dann fängt es an zu brennen. Wie würdest du das dann? Weil da bleibt ja eigentlich jetzt nichts unbedingt übrig. Die Kabel waren ja schon vorher da.
Was denkst du, Franzi?
Also, weiß ich nicht. Die Kabel waren vorher da, aber in solchen Sachen mit Kabelbränden oder mit mutwillig falsch anschließen oder irgendeinen Defekt vorher schon einbauen. Wir schauen uns ja die Kabel an. Wir reißen auch Kabel aus der Wand raus. Ja, also für die Ursachenermittlung machen wir auch manchmal noch was mehr kaputt. Mhm. Ne? Und schauen uns die elektrischen Teile dann ordentlich an, schauen an, wie sie angebaut sind. Und dann finden wir schon sehr viel raus.
Krass,
und auch hier haben wir aber Hilfe vom LKA. Ne? Also wenn wir da irgendwelche Sachen haben, die können wir auch einschicken. Die werden dann dort von einer richtigen Fachkraft untersucht, die mehr Ahnung von Elektrik hat als ich.
Mhm. Ja. Aber weil du gerade angesprochen hast, LKA und die unterstützenden Chemikerinnen und Chemiker, dann hat man auch eine Folge. Ich glaube, Folge 34 war mit Chemikerin Caro, die im KTI im Landeskriminalamt arbeitet.
Allerdings für Toxikologie und Betäubungsmittel, aber trotzdem auch Chemikerin. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche, wo man tätig sein kann.
Hört da
vielleicht laden wir uns irgendwann nochmal jemanden ein, der Spiritus und Benzin auseinander hat.
Ja, genau.
Aber das ist ja schon krass, weil ich sag mal, eure Arbeit, dass ihr da so akribisch vorgeht und irgendwie schon wisst, wo ihr welche Probe nehmt und so weiter, ist am Ende ja die Grundlage dafür, ob Täterinnen und Täter dann am Ende auch wirklich verurteilt werden können.
Ja, beziehungsweise verurteilt klingt vielleicht auch manchmal ein bisschen schnell, aber wir können zumindest die Richtung so weit eingrenzen und den Sachbearbeiter so viel Hilfe geben, dass der einfach besser ermitteln, besser befragen kann und einfach mehr Möglichkeiten hat. Ne? Also da kann dann Falschaussagen besser herausarbeiten, wenn wir ordentlich eine objektive Brandursache benennen können und wie es wahrscheinlich stattgefunden hat, dann kann der Sachbearbeiter einfach damit arbeiten. Ne? Mhm. Wenn wir nur sagen, es hat gebrannt, warum, wissen wir auch nicht. dann kann der auch nicht machen. Ne?
Vielleicht kann man auch ein Muster erkennen oder weiß ich nicht.
Das ist ein guter Stichpunkt. Das ist, also ganz oft gibt es Brände, die komischerweise, wo du sagst, Mensch, das ist ja wie der letzte Brand. Ne? Das
schon wieder die Straße hier.
Schon wieder die Straße oder schon wieder eine blaue Mülltonne, ne? Wenn da gerne blaue Mülltonne hat oder schon wieder eine gelbe Mülltonne. Schon wieder um die ähnliche Zeit. Ne? Also manche machen das vielleicht immer früh, bevor sie auf Arbeit gehen, zünden die halt gerne noch eine Mülltonne an. Ne? Manche, ich sag mal, sind ja komisch. Und das läuft ja dann bei uns gedanklich immer ein bisschen zusammen. Wir quatschen auch drüber, dass wir sowas frühzeitig auf dem Schirm haben, um einfach mit ein bisschen da eine Richtung mitzugeben. Ne? Weil ansonsten ist es ja, ich sag mal, geht das unter. Ne? Dann brennt halt mal eine Mülltonne, das interessiert meistens keinen. Aber wenn es die vierte Mülltonne ist, ne, immer Montag früh zwischen 5 und 6, dann ist es schon wieder komisch. Mhm.
Da könnt ihr dann sagen, hier, also wir haben die Vermutung, es könnte sich um einen Feuerteufel handeln.
Genau, wir müssten zum Beispiel vielleicht mal eine andere Ermittlungsschiene fahren. Mhm. Ne, dass das
Patrick, vielleicht ist das mit den Mülleimern ein doofes Beispiel, aber lass mal das Beispiel an so Gartenlaubenbränden machen. Könnt ihr dann auch anhand eurer Ermittlungen so das Vorgehen des Täters rekonstruieren?
Bei Gartenlauben, das ist ein schöneres Beispiel.
Okay.
Da haben wir einfach mehr Möglichkeiten, weil oft andere Gartenlauben noch natürlich daneben stehen. Und der Täter, ich sag mal, fliegt ja nicht zur Gartenlaube, ne? Der muss laufen. Und wenn dann das Wetter passt, haben wir ein paar Schuhspuren im Schnee oder im Schlamm. Mhm. Dann können wir nachvollziehen oder können uns gedanklich rekonstruieren, was wollte der bei den unterschiedlichen Lauben. Wir laufen dann natürlich auch selber ab, schauen dann, ist die Laube zu, ist die Laube auf. Somit können wir uns in den Täter ein bisschen reinversetzen, denken dann natürlich meistens, dass der schaut, welche Laube offen ist. Da geht er rein, kann schlafen oder irgendwas essen oder irgendwas trinken. Und dann können wir natürlich auch anhand der Laubenrückstände quasi rückschließen, wo der die Laube angezündet hat. Ne? Beziehungsweise müssen wir dann erstmal schauen, war Strom in der Laube? Wenn Strom war, was für elektrische Geräte waren da? Mhm. Wenn wir dann viele Sachen ausgeschlossen haben und nur noch, ich sag mal, ein Täter übrig bleibt, weil nichts fängt ja von alleine an zu brennen, ne, in einer schlechten Jahreszeit, dann tun wir uns da schon, ich sag mal, reinschaufeln, ne, tun die Laube abtragen und tun schauen, wo ist der größte Brandschwerpunkt, wo ist der größte Abbrand und rekonstruieren dann mit den Besitzern, wo stand was, um dann zu gucken, Mensch, der Täter geht immer in offene Lauben, das heißt, er bricht nicht erst eine Tür auf. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass wir dann vorher gucken, im Nachgang, welche Lauben sind noch auf. Dann schauen wir, der, ich sag mal, zündet immer einen Schaukelstuhl an. Mhm. Oder der nimmt immer alte Lappen oder eine Gardine. Und das ist ja, die Lauben sind ja doch irgendwo immer gleich aufgebaut. Mhm. Ne? Es gibt immer ein paar Stühle, es gibt einen Tisch, es gibt eine Couch.
Eine Gardine.
Eine Gardine.
Meistens war, ja.
Ne? Oder irgendein Teppich oder irgendwas. Ja. Und das können wir dann schon
das ist also
rekonstruieren.
Deine Arbeit ist also, wie Polizeiarbeit so oft, so richtig Gepuzzelarbeit.
Bei uns würde ich sagen, fast noch schlimmer. Ja, okay. Es ist richtiges Gepuzzel, weil wir ja unsere Puzzleteile nicht auf einem Haufen sehen, wir müssen die sortieren, sondern wir müssen ja unsere Puzzleteile ja im Dreck erstmal raussuchen. Ja, ja.
Schön. Gibt ihr die Puzzleteile dann auch bei euch nochmal aus und spielt praktisch nach, also experimentiert den Brand nochmal nach, beispielsweise?
Manchmal, ja. Also ich hatte mal, auch schon lange her, da wurde eine Glasflasche in ein Fenster geworfen und die Glasflasche war gefüllt mit, also war ein Molotow-Cocktail, ne, war mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt. Die Scherben haben wir dann alle eingesammelt, die wir gefunden haben und haben dann versucht, die Glasflasche als solche wieder zusammenzubauen, um ein Gefühl für die Größe der Glasflasche zu bekommen. Ne? Also das wird auch ab und zu mal gemacht.
Krass. Und auch so Brandentwicklung oder sowas, habt ihr da Möglichkeiten, sowas nachzustellen?
Ja, also ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ein paar Kollegen, die da schon länger im Geschäft drin sind, die haben da auch schon mal ein paar Brandrekonstruktionen gemacht, auch im Auftrag der Staatsanwaltschaft bei irgendeinem besonderen Fall. Und hier arbeiten wir in Zwickau ganz oft mit der Feuerwehr zusammen, weil die einfach da ein bisschen einen schöneren Übungsplatz haben, ne? Und natürlich dann auch die Löschmittel dann gleich zur Seite haben. Ja, da wird es schon mal was aufgebaut, mal eine Tür angezündet oder ein Fenster beworfen oder in Schrank angesteckt, um zu schauen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, was uns hier erzählt wird oder was wir hier gefunden haben. Ja.
Wenn der zum Beispiel erzählt, nee, das, die Laube hat von selber angefangen zu brennen, der Schrank, der war sowieso leicht im Flammen, dann merkt ihr, der Schrank brennt gar nicht so leicht.
Genau, zum Beispiel. Oder der sagt, na, ich war hier gerade und die Laube, also als ich hier ankam, war hier ein ganz winzig kleines Feuer und 5 Minuten später war aber schon die Feuerwehr da und die wiederum sagt, nein, das war ein Vollbrand.
Ja.
Das ist ja ganz oft dann. Okay. Also
das ist nicht innerhalb von 5 Minuten,
genau,
ne? Das wäre schon
krass, ja, auf jeden Fall. Spannend.
Müssen wir dann schon irgendwo einschätzen, ob da eine Aussage sinnvoll ist oder nicht.
Ja. Ob das ein Zeuge ist oder der Täter.
Ja, genau. Das ist ja dann immer so der Hintergrund. Ja,
also Feuerteufel gucken ihr Werk auch gerne mal noch an, habe ich gelernt.
Ist das halt jetzt armer Passant, der aus Versehen dort lang lief, oder ist das tatsächlich unser Mensch, den wir jetzt ein bisschen auf die Füße hauen müssen.
Jetzt seid ihr in Zwickau zu 6, du hast schon angesprochen, ihr seid für den Landkreis Vogtland und Zwickau zuständig. Wir haben ja aber in Sachsen noch mehr Landkreise, das sind dann andere Polizeidirektionen. Unterstützt ihr euch auch gegenseitig, wenn die mal sagen, oh, wir haben hier, da kommen wir nicht weiter? Oder?
Wird man natürlich bei großen Einsätzen machen. Mhm. Ich habe einmal in der Polizeidirektion Leipzig ausgeholfen.
Okay.
Da waren aber, glaube ich, alle krank und im Urlaub.
Okay. Aber es kann passieren. Aber
grundsätzlich natürlich.
Ja. Ja. Ihr habt ja alle dieselbe Ausbildung.
Das ist ja im Prinzip kein Problem.
Mhm. Ihr seid ja auch ein sehr ausgewählter Kreis. Wir haben es im Faktencheck vorhin gehört. Ihr seid alles Polizeibeamtinnen und Beamte. Richtig. Warum ist das so? Warum müsst ihr Polizistinnen und Polizisten sein?
Kann Franzi nicht zum Praktikum?
Nee, ich kann das nicht machen. Ich bin.
Naja, es ist halt einfach im Bereich von der Kriminaltechnik. Es ist halt gut, einfach zu wissen, das Ganze drumherum zu verstehen. Ne? Mhm. Also wie die Polizei ermittelt. Ich meine, es gibt ja auch externe Brandursachenermittler von Versicherungen zum Beispiel. Ja. Die können zwar die Brandursache rausfinden, aber die polizeilichen Folgen oder das in die polizeiliche Richtung zu lenken, das Verständnis fehlt dann natürlich. Ne? Und wir sind ja Polizei, wir machen es ja für die Polizei und nicht für die Versicherung, ne? Und wollen ja dann quasi Täter ermitteln und an die Äste kommen. Wir telefonieren uns auch manchmal zusammen, gehen zusammen nochmal an den Ereignisort. Das ist dann aber halt auch in der Regel erst, wenn, ich sag mal, das große Polizeiliche abgeschlossen ist, ne? Weil sonst können wir ja dem Brandursachermittler der Versicherung im Prinzip auch nicht alles erzählen, weil mal Ermittlungen gefährden würden. Ja. Aber für die reine Brandursache ist das schon ganz oft, wo wir zusammen im Dreck stehen.
Kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz erinnern, der dir so im Kopf geblieben ist?
Oder ein besonders spannender vielleicht.
Ja. Das war jetzt zwar nicht mein erster Einsatz, aber das war zumindest ein cooler Brand. Also oder ein größerer Brand.
Kannst du gerne erzählen?
Also im Sommer 2022 hat in Liechtenstein, bei Zwickau hier in der Nähe vom Sachsenring, so grob, ne, bei der Miniwelt in Liechtenstein, eine Diskothek gebrannt. Ein sehr großes Gebäude, es war ein sehr großer Brand mit einem riesen Schaden. Mittlerweile ist es auch abgerissen und weg. Das war, ja, war ein, in dem Sinne ein interessanter Brand, weil es mehrere Brandabschnitte gab. Ne? Also es wurde gelöscht, dann ist es vorher woanders wieder ausgebrochen. Dann wurde wieder gelöscht, dann ist es nochmal woanders, bis es irgendwann im Dachstuhl war. Und dann war halt eine große Frage, na, wie kommt denn das Feuer vom Erdgeschoss ins Dachgeschoss? Also haben wir einen Täter übersehen, ne? Stark dann noch irgendwo im Haus und hat gewartet, bis wir eigentlich alle gehen, dass er normal rausgehen kann. Ich hatte dann noch Baupläne mir zukommen lassen, von der Stadt Liechtenstein, und habe dann einfach herausgefunden, dass da Kabelschächte durch die einzelnen Etagen gingen. Und da ist einfach, ich sag mal, das Feuer unbemerkt hochgezogen und ist vom Erdgeschoss durch einen Kabelschacht ins Dachgeschoss. Unten wurde schön gelöscht und alles fertig gemacht, und irgendwann.
Hinter der Wand brennt es weiter.
Naja, hinter der Wand zwei Etagen drüber. Grüß genau.
Hoch, ja.
Krass.
Ne, das hat man eigentlich im Prinzip nicht gesehen. Und irgendwann hat man es dann halt gesehen, aber dann war es auch zu spät. Ne? Dann hat der Dachstuhl gebrannt. Oh Gott. Und dann ist halt, haben die Kameraden zu tun. Ne? Dann
aber gut für dich, dass du damit vor Ort warst, weil du konntest gleich sehen, okay, im Dach brennt es erst danach. Du brauchst quasi oben nicht suchen. Ne? Nach
das
der Brandursache.
Ist wieder ein perfektes Beispiel für unsere Arbeitsweise in Zwickau. Ich bin sehr schnell an dem Abend hingefahren.
Ja.
Hab gesehen oder konnte rausfinden, dass es erst unten brannte. Dann habe ich selber gesehen, wie der Dachstuhl brannte, und am nächsten Tag war das Gebäude eingestürzt. Und da wusste ich natürlich, ich muss trotzdem unten suchen und nicht oben. Ne? Und wenn ich jetzt einen Tag später gekommen wäre oder zwei Tage später und das Gebäude nur noch ein Drittel ist, das ist Mist. Ne?
Du siehst ja dann gar nicht mehr, wo es herkommt, wenn da nur noch ein Schutthaufen liegt.
Und dann gibt es auch oben nicht mehr so als oben. Ne?
Das oben, ist ja oben ist dann unten.
Ja.
Ne? Und Dach ist flach und nicht mehr spitz.
Ja.
Ja, das ist Mist. Ne? Dann kannst du, ich sag mal, kannst du es fast lassen.
Wie lange hast du gebraucht, um das mit den Kabelschächten rauszufinden? Weil ich sag mal, du hast jetzt bei der Stadt die Baupläne angefordert, ging bestimmt jetzt nicht so schnell.
Naja, doch, das ging glücklicherweise schnell. Die Stadt Liechtenstein war, glaube ich, Eigentümer von dem Gebäude. Die hatten ja auch ein Interesse, dass das alles ein bisschen zügig geht. Und das war, muss ich sagen, ein ganz cooles Arbeiten und für mich auch immer noch ein Top-Brand, wo dann alles gepasst hat. Es war ein schönes Arbeiten mit der Feuerwehr. Es ging ewig lange, also ging tagelang. Aber
die Löscharbeiten oder die Untersuchung oder beides?
Beides.
Ja,
also der Ursprungsbrand war ja Sonntagabend. Ich bin dann Sonntagnacht irgendwann nach Hause. Dann kam ich Montag früh wieder hin, haben sie immer noch gelöscht. Dann war ich Montagnachmittag nochmal da. Da hat es zumindest noch gedampft. Und dann war ich Dienstag wieder da. Und so hat sich das dann über die ganze Woche verteilt.
Krass.
Was ich so schön finde, wir sind ja ganz oft die Guten. Wenn wir kommen, ist zwar immer schade, dass es gebrannt hat, doch wir wollen ja rausfinden, warum es gebrannt hat. Das interessiert die Leute natürlich auch.
Hast du das oft so für dich, wenn du gerade sagst, wir sind die Guten, dass die Polizei die Bösen sind? Wenn du das gerade
naja,
so.
Ja, ich sag mal, ich war ja auch mal in der Bebo. In der Bebo bist du natürlich selten die gute Polizei. Ne?
Mhm. Jetzt ist ja in so einer Disco, du hast gesagt, der Brand ist Sonntag ausgebrochen. Ich hoffe nicht, dass da irgendwelche Leute drin waren und noch am Tanzen.
Nee, es ist nur ein Disco-Gebäude. An sich war das seit 20 Jahren oder 25 Jahren, war kein Betrieb mehr. Es war leerstehend.
Okay. Genau. Ich hätte mir jetzt sonst vorgestellt, ob du da irgendwie verbrannte Personen auch untersuchen musst und ob das da irgendwie
also,
vorkommt.
Also wenn sowas mal ist, dann ja, aber da war es nicht.
Okay, aber das kommt schon vor?
Kommt auch vor, ja.
Okay.
Also wir haben hier und da auch mal eine Brandleiche. Ich würde vielleicht sagen, so 5 bis 10 Brandleichen im Jahr.
Das ist manchmal viel.
Damit kannst du umgehen?
Ja, das gehört dazu. Das lernst du auch mit der Zeit. Ne?
Okay.
Das ist sicherlich auch komisch, Aber da hat mir wiederum meine Zeit beim Kriminaldauerdienst geholfen.
Wo du vorher warst.
Wo ich vorher war, vor der Kriminaltechnik. Da hast du ja auch viel mit Leichen zu tun. Ne? Ja. Das wird, denke ich, nie, ich sage mal, es ist nie cool, aber es ist halt, wenn du da
das gehört dazu, Arbeit dazu einfach
den Weg einschlägst, ja. Ne, musst du dich damit auseinandersetzen, das gehört dazu. Ne?
Du hast gerade gesagt, du warst vorher beim Kriminaldauerdienst, hast da ja schon, ja, sag ich mal, bist gut abgehärtet worden. Wie bist du denn generell zur Brandursachenermittlung gekommen?
Das ist, muss ich sagen, sehr unspektakulär. Ne? Also ich habe mich dann irgendwann einfach mal beworben. Wobei man sagen muss, man kann jetzt nicht einfach anfangen und sagen, ich will das machen und sich dann bewerben. Also mein Werdegang persönlich war, dass ich einfach in Chemnitz meine Ausbildung gemacht habe zum mittleren Dienst. Ja. Dann war ich in Chemnitz in der Bepo. Nach der Bepo Chemnitz bin ich in die Polizeidirektion in Zwickau gekommen, dort in Kriminaldauerdienst. Hab da meine, ich sag mal, meine Erfahrungen gesammelt und mir meine Hörner abgestoßen. Und habe dann aus der Einheit raus mich für die Kriminaltechnik beworben, weil ich mitgekriegt habe, die suchen Leute, Feuer interessiert mich. Das ist eine sehr spezielle Nische, wo auch nicht immer jemand hin will. Und ich finde, eine Nische ist immer gut, die muss auch mal besetzt werden. Ich sag mal, ja, einer muss es machen, aber keiner will es machen, ne, weil es dreckig ist, weil es giftig ist, weil es ganz oft gefährlich ist. Aber es ist trotzdem irgendwie cool, finde ich. Ne? Es ist interessant, es ist spannend, du kommst raus, es ist gut ausgewogen.
Und wie läuft das ab? Also du hast das gelesen, ich vermute im Intranet, hier, wir suchen Brandursachenermittler und dann, wie geht es dann weiter?
Herausgekriegt habe ich es einfach, indem ich mal einen Einsatz mit den Kollegen hatte. Und da sind wir einfach mal ins Quatschen gekommen, aber ab und zu steht das auch im Intranet, das ist richtig. Ja, dann habe ich ganz normal, war ich bei meinem Chef damals vom KDD und beim Chef von der Kriminaltechnik, habe da mal vorgesprochen, habe das mit den Kollegen bequatscht, ob das machbar ist, habe dann auch erstmal ein Praktikum gemacht bei den Kollegen der Brandursachenermittlung, um einfach mal tatsächlich mal rauszufinden, ob das was für mich ist, weil es ist einfach was ganz anderes, ob ich mir jetzt einen Brand mal ein bisschen angucke und von außen Fotos mache. Oder ob ich wirklich hier unsere Feuerwehruniform anhab und die schweren Schuhe, die schweren Handschuhe und einen Helm und dann mehrere Stunden verbranntes Holz und Möbel und Decken schaufeln muss. Du wirst extrem dreckig, du schwitzt, weil es ja natürlich warm und nass ist, also warm durch den Brand, nass durchs Löschwasser, also ist Dampfsauna. Es ist super anstrengend, ne? Es ist also
krass, aber auch cool, dass ihr die Möglichkeit habt, so ein Praktikum auch einfach mal zu machen und zu sagen, ich gucke da noch mal rein.
Ja, das ist auch extrem wichtig. Also ich glaube, dass es ein Hauptkriterium war, da wirklich erst mal 3-4 Wochen ein Praktikum zu machen. Beziehungsweise, wenn halt mal ein Brand ad hoc reinkommt, dann da mal schnell mitzufahren, um einfach die Belastung mal zu sehen. Ne? Mhm. Weil ansonsten wäre es ja blöd, du fängst da an, kriegst die ganzen Lehrgänge und das ist summa summarum, hast du ein Dreivierteljahr Lehrgang.
Ach so, das kommt danach, ne? Also nach der Bewerbung ist dann Lehrgang.
Genau, du machst die Kriminaltechniker-Lehrgänge, du machst einen Brandursachenermittler-Lehrgang, das ist, wie gesagt, alles zusammen bist du fast ein Dreivierteljahr in Bautzen, wo die Lehrgänge sind.
Schulbank drücken.
Nochmal Lehrling sein. Oh.
Voll nervig. Also total doof. Also wirklich, es ist zwar alles auch irgendwo cool, aber es zieht sich halt, es ist lang, es ist stellenweise natürlich auch staubtrocken. Ne? Mhm. Elektrotechnik, da hatten wir gefühlt monatelang, auch wenn es keine Monate waren, ne? Ausbildung und mussten irgendwelche Sachen berechnen und dann haben wir Chemie gehabt, noch ein bisschen Physik, ein bisschen Baustatik, das baut ja dann alles aufeinander auf. Wir haben Prüfungen geschrieben, wir haben Hausarbeiten geschrieben. Was ist natürlich?
Ach, richtige Schule nochmal.
Da bist du hier Mitte 30, wie ich war, ne? Musst dann wieder heimkommen und musst lernen, ne? Und kannst jetzt nicht reingehen oder daheim irgendwas basteln, ne? Ja, aber
gut, dann macht ja das Praktikum ja nur Sinn, ne? Also wenn du dann sonst ohne dieses Praktikum merken würdest, nach dem Lehrgang, das kostet ja auch Geld, das ist doch nichts für dich, dann ist es natürlich für die Polizei doof und für dich auch doof.
Das zählt mit rein, ne? Ja. Das wünscht sich natürlich keiner zu sagen, ja, ich möchte hier unbedingt Brandursachenermittler werden, mach ein Dreivierteljahr Lehrgang, und dann keine Ahnung, was das dann alles kostet, müsste man mal ausrechnen, aber es ist, ich denke, 100.000 Euro sind schnell ausgegeben in so einem Fall. Und dann sagst du nach dem Dreivierteljahr, Mensch, sorry, Leute, das riecht schlecht, ich möchte nicht mehr.
Die schweren Schuhe,
der Helm, das ist ja meine Frisur unterm Helm. Ne? Das ist
also ja, du trägst ja extra kurz, ne?
Genau.
Extra wegen Helm auch?
Naja, ist einfacher, ne? Ja.
Gut, da kann ich ja auch zum Praktikum kommen.
Das stimmt, das hat ja auch keine Haare.
Das ist ja ganz wichtig, denke ich. Also kann ich auch alle verstehen, die sagen, erst Praktikum, erst mal ein bisschen schnuppern und dann den Lehrgang. Alles andere ist, denke ich, vertane Zeit für alle Beteiligten.
Mhm. Ich sag mal, ein Dreivierteljahr ist ja auch absehbar, ne?
Ist absehbar, ist trotzdem lange.
Ja.
Tu das
ja,
nicht, so, ne? Nicht so runterkehren.
Aber du hast es geschafft, ja. Der Haken ist dran.
Aber Patrick, du hattest vielleicht für zukünftige Kolleginnen und Kollegen, die hier gerade zuhören, vorher keinerlei Vorerfahrung mit dem Bereich. Du warst also nicht in der Freiwilligen Feuerwehr, das ist keine Pflicht oder sowas. Und man kann das einfach machen, wenn man Lust drauf hat.
Genau, also ich habe keinerlei Vorerfahrung. Wie du schon gesagt hast, ich war nicht in der Feuerwehr. Ich war ein mittelmäßiger Chemieschüler in der Schule und ein mittelmäßiger Physikschüler. Ich denke, das ist alles vertretbar. Das lernst du alles mit der Zeit. Mhm. Das Wichtigste ist wirklich das Interesse, ist ein bisschen technische Verständnis und wie wir sagen, die Affinität zum Dreck. Mhm, okay. Ja, du musst wirklich wollen, dich dreckig zu machen. Anders geht's nicht. Du hast keine Chance, sauber aus dem Einsatz rauszugehen. Du bist dreckig von oben bis unten.
Ja. Ist denn bei dir zu Hause auch dreckig, wenn du die ganzen Klamotten mit nach Hause schleppen musst und erstmal alles sauber machen musst?
Also unsere Oberbekleidung, also die Jacke, die ich jetzt anhabe und unsere Hose, da haben wir das Glück, dass wir da einen Wäschedienst haben. Also wenn die Sachen dreckig sind, können wir die zur Wäscherei schaffen. Dann wird das gereinigt, die Rechnung kriegt dann die Polizeidirektion. Mhm. Weil das natürlich alles wieder über Rechnung ist, versucht man natürlich auch immer irgendwo die Kosten klein zu halten. Also wir ziehen jetzt nicht nach jedem Brand eine neue Sache an, sondern manchmal warten wir auch, bis die Sachen von alleine stehen und schaffen sie dann zur Wäscherei. Somit haben wir daheim keine Berührungspunkte. Okay. Ist auch gut so, weil wir würden es daheim mit normalen Waschmitteln, wir würden es gar nicht sauber kriegen.
Aber ich würde auch noch sagen, das ist jetzt nicht, weil ihr da irgendwie zu faul seid, sondern das sind ja auch Giftstoffe in diesen Jacken.
Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ne? Ja. So ein Brand in der Küche oder in einem Gebäude, das ist jetzt kein Lagerfeuerbrand. Ne? Es verbrennt ganz viel Kunststoffe und jeder weiß jetzt in der aktuellen Lage, dass wenn ein Kunststoff verbrennt, das ist alles andere als schön und alles andere als gesund. Das Zeug zieht in die Klamotten rein und das bleibt auch keine Ahnung wie lange drinne. Deswegen muss das professionell chemisch gereinigt werden. Daheim würdest du dir alles zur Sau machen. Ja. Hast du die ganzen Giftstoffe in der Waschmaschine, dann wäschst du deine T-Shirts und bist danach dreckiger als vorher.
Ja. Aber habt ihr dann auch Mundschutz, wenn du sagst, ihr atmet auch giftige Dämpfe ein? Ihr habt Mundschutz.
Wir haben unterschiedliche Mundschutzkategorien, sage ich mal. Von der einfachen FFP3-Maske, also einfach nur das Schnuffi vorne dran, bis zu Masken mit Aktivkohlefilter. Haben wir da wirklich alles je nach Bedarf, können wir das dann
aufsetzen. Ihr müsst euch ja auch schützen, das ist ja, nicht nur die Haut.
Bringt keinem was, wenn wir das bloß 10 Jahre machen und dann in der Kiste liegen. Ne? Mhm.
Bist du eigentlich nach der Schule gleich zur Polizei?
Nein, ich muss erstmal überlegen. Ich habe 2007 mein Abi gemacht, bin dann nach Australien.
Okay,
schön.
Bin dann nach Chemnitz.
Von Australien nach Chemnitz.
Hab dann dort eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und dort auch noch gearbeitet in Chemnitz bei der damaligen Firma und bin dann erst 2012 zur Polizei.
Wie kam die Entscheidung vom Industrietechniker dann zu wechseln?
Das war zum einen, dass damals mit der Finanzkrise, dass da ja schon mal ein bisschen eine blöde Zeit war. Ich fand das nicht so schön, zu sehen, wie dann ein paar ältere Kollegen entlassen werden mussten. Dann habe ich mich mit den älteren Kollegen einfach mal ein bisschen unterhalten und die haben dann gesagt, na ja, so ein bisschen eine Krise ist eigentlich fast alle 10 Jahre.
Was für Aussichten.
Ist jetzt auch jetzt nicht so schön. Und wenn man jetzt mal so betrachtet von 2020, 21, 22 bis jetzt und dann nochmal in der Dekade immer zurückrechnet, haut das auch tatsächlich hin. Mhm. Boah, das ist ja total nervig. Wenn ich da jetzt alle 10 Jahre
um einen Job bangen muss,
bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Mhm. Manche würden vielleicht sagen, ja, geil, Abwechslung. Aber da habe ich mich dann mal bei der Polizei beworben, habe gedacht, Mensch, das ist auf jeden Fall viel mehr Sicherheit, was ja ein großer Pluspunkt für uns ist. Und damals war ich auch noch im Sport ganz gut und hatte vielleicht die Möglichkeit für die Sportfördergruppe. Es hat schon aber nicht geschafft. Bin dann trotzdem natürlich zur Polizei und bis jetzt
keinen Tag bereut.
Genau, so rum. Also gute Entscheidung, hat Vor- und Nachteile. Ich denke, da müssen wir nicht drum herum reden. Mhm. Ich sag mal, das weiß man ja dann alles irgendwie vorher, wenn man sich ordentlich informiert. Ne? Genau. Das ist.
Aber du hast dich ja trotzdem für die Polizei entschieden, also muss es für dich ja auch Vorteile haben.
Ja, richtig, genau. Deswegen sage ich, es hat natürlich auch Vorteile. Ne? Ein absoluter Vorteil ist natürlich das Berufsbeamtentum. Ne? Das ist klasse. Also wenn du es dann irgendwann mal geschafft hast und dir nichts hast zu Schulden kommen lassen, bist du Beamter auf Lebzeit. Und da hast du einfach Sicherheit. Die hast du von Anfang bis Ende.
Und das macht es wett, dass du so viele Schichten hast und...
Ja, das macht das wett. Und dann haben wir ja auch trotzdem noch, wenn man sich hier und da mal irgendwo anders ein bisschen Mühe gibt, mal ein paar Möglichkeiten über den Tellerrand rauszuschauen. Ich habe durch meinen Sport, auch wenn es kein Spitzensport ist, aber einfach durch meinen Leistungssport ein bisschen eine Möglichkeit, mal zu einem Polizeiwettkampf zu fahren. Das ist super geil, ne? Da hast du ein Wochenende, bist nicht auf Arbeit, kommst mit anderen Kollegen ins Gespräch, hast mal ein bisschen quasi eine Auszeit und lernst dann halt auch wieder die Dinge mehr zu schätzen. Ne? Und das ist jedem natürlich selber überlassen, ob er sich irgendwo anstrengt und reinkniet und was macht, um was extra zu bekommen. Oder du machst halt einfach jeden Tag dein Zeug und selbst das ist ja dann irgendwo okay.
Naja, du hast ja dann auch, also wenn du beim Sport bist, die freie Heilfürsorge ist ja auch nochmal ein Pluspunkt.
Das ist ein Pluspunkt, das haben, glaube ich, die Thüringer Kollegen zum Beispiel nicht.
Mhm. Nee.
Ja, das ist super cool. Ja, was haben wir noch? Ich meine, die Schichten, das hat ja, das klingt jetzt, wenn ich das sage, vielleicht auch manchmal ein bisschen negativ, aber es hat ja auch positive Vorteile, die 12-Stunden Tag- und Nachtschicht. Ne? Also ich kenne viele Kollegen, Kumpels, die sagen, boah, es ist ziemlich cool, ich gehe einmal auf Arbeit, habe einen Tag frei, gehe wieder auf Arbeit, das Ganze mache ich dreimal die Woche und bin fertig.
Ja, und du hast in der Woche mal Zeit, wo alle anderen arbeiten gehen, Termine wahrzunehmen.
Genau,
ne?
Du kannst Termine wahrnehmen. Du hast, wenn du frei hast, hast natürlich immer einen ganzen Tag frei. Das ist auch ein ganz toller Vorteil. Mir jetzt ne, von 6 bis 14 oder wenn Brand ist, mal länger oder weniger. Naja, ne, wie es halt ist, der dreiviertelste Tag ist weg. Gefällt mir persönlich besser. Mhm. Also ich mache lieber jeden Tag ein bisschen Training oder baue daheim ein bisschen was.
Bist du eher der Frühschichtler?
Ja, ich bin eher der Frühschichtler und habe sowieso mit Nachtschicht immer ein Problem gehabt.
Aber hat alles seine Vor- und Nachteile.
Hat quasi. Alles. Es ist
und Patrick, du hast es gerade schon angesprochen, auch du kannst über den Tellerrand hinaus schon. Ich würde sagen, Franzi und ich, wir kommen mal zum Praktikum vorbei, auch wenn Franzi keine Polizistin ist. Aber
vielleicht darf ich hinten mitfahren.
Ja,
wir gucken
geht
mal.
Bestimmt auch.
Ich will auch mal schaufeln. Ich will mal so ein Sofa wegschaufeln quasi.
Also tatsächlich bin ich ja der Meinung, das, was du mal wirklich selber gemacht hast, das bringt ja ungeheim viel.
Ja.
Ne? Das ist immer gut.
Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, du hast ja vorhin gesagt, du warst in Chemie und Physik jetzt in der Schule mittelmäßig. Aber auch das ist es wieder, wenn du es anwendest und das brauchst du bei dir im
genau.
Job, ja, dann machen die Dinge auch Sinn.
Genau.
Gibt es da nicht so ein Sprichwort von irgendeinem schlauen Mensch, wenn du jemandem was lernen, nee, wenn du jemandem was... Erzähl es ihm und wenn du es ihm lernen willst, dann lass es ihn machen. Ist ja nicht
möglich, also klingt zumindest gut.
Ja, klingt gut, so. Aber wer auch immer dieser schlaue Mensch
war. Gesagt
Albert
hat, ja.
Christian Lehmann.
Ja, merkst du euch diese Worte?
Lohnt sich schon.
Wir kommen mal vorbei zum Praktikum.
Genau.
Alles erreicht oder dein Ziel im Job, das, was du bis zur Rente machen willst, so Brandursachenermittlung, Stempel drauf, fertig?
Naja, also aktuell fällt mir es nicht ein, was ich jetzt groß anders machen wollte, wo ich sage, Mensch, das würde ich noch machen. Ich hatte immer mal mit dem Gedanke gespielt, mich mal bei der Hubschrauberstaffel zu bewerben. Mhm. Da kam aber die Eröffnung vom mittleren Dienst ein bisschen spät, da war ich dann schon zu alt.
Ja, okay.
Und
ach so,
vorher,
darf man dann nur mit
vorher war bloß gehobener Dienst.
Mhm. Piloten zumindest dürfen nur...
Genau. Mhm. Ne? Ja, aber ansonsten war das... Was ich mir gedacht habe, also ich bin dann irgendwann mal zur Polizei, ne, und habe mir so gedacht, Mensch, Kriminaltechnik wäre cool oder SEK wäre cool. SEK habe ich tatsächlich nicht geschafft, hatte ich mich auch beworben.
Mhm. Ja, es ist schon hart.
Ja, es ist super hart.
Da können wir noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht haben wir da auch noch eine kleine Überraschungsfolge für euch.
Klingt immer blöd, aber es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten. Ne?
Tausend.
Und nicht jede Möglichkeit ist sofort erreichbar. Das, denke ich, ist auch wichtig zu sagen. Also es braucht jetzt, denke ich, keiner herkommen und sagen, ich will das werden und bin es in 2 Jahren.
Ja. Du musst auch erstmal Arbeitserfahrung sammeln,
glaube
ich. Ja,
der Werdegang muss erstmal, denke ich, Polizist werden. Ne? Mhm. Und Polizist werden geht am besten in der Bepo oder auf dem Revier. Und dann geht's weiter.
Da legst du die Grundlagen, ne? Weil später musst du das auch alles anwenden.
Genau.
Du musst es jetzt in deinem Beruf ja auch machen.
Genau, das macht es einfacher. Ne? Das gegenseitige Verständnis ist einfach besser. Du kennst Kollegen, das ist immer gut. Das ist total cool. Ne? Mhm. Bis beim Einsatz kennst du die Hälfte. Das ist ein viel schöneres Zusammenarbeiten. Das ist einfach, das fetzt schön. Mhm.
Aber wie ist es so generell für dich, Abschalten nach der Arbeit möglich und womit?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, aber du hast ja schon ein bisschen was gedroppt, du hast ja schon erzählt, du machst Sport.
Ich mache Sport, genau. Also Abschalten unbedingt notwendig, also egal wo, Also egal wo in der Polizei, ne? Super wichtig. Für mich persönlich immer noch am besten mit dem Sport. Ich kann da super schön abschalten. Ich gehe rennen, schwimmen, Fahrrad fahren.
Also Triathlon?
Je nach Wetterlage, genau. Triathlon. Okay. Jetzt über den Winter tue ich ein bisschen mehr rennen. Ne? Und diese Saison habe ich auch mehr am Laufschuh gemacht.
Du gehst nicht im See schwimmen. Kannst du nur
Eisloch frei? Ich gehe in der Schwimmhalle schwimmen. Ne? Das geht. Und Fahrrad mache ich dann daheim. Aber es ist super wichtig. Erstens ist es für mich schön, weil ich es einfach gerne mache. Also es ist mir eine Wohltat, quasi besser zu werden, an meiner eigenen Leistung zu arbeiten, um einfach meine eigenen Ziele zu erreichen. Du bist fitter, kannst besser nachdenken, hältst länger durch und ist halt ein super Ventil. Ne? Und gerade wenn du halt bewusst Sport machst und bewusst versuchst, besser zu werden, egal ob in der Technik oder in der eigenen Leistung, dann bist du ja gedanklich so drinne in dem Thema, in der Zeit deines Trainings, dass du ja dadurch schon super abgeschaltet hast. Ne? Ja, du machst dir ja komplett andere Gedanken. Du willst ja schneller rennen. Also wie muss ich schneller rennen? Ich muss meinen Fuß anders setzen, ich muss anders atmen, ich muss die Arme besser machen. Das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt.
Ist Rennen deine Lieblingsdisziplin im Triathlon?
Ja.
Okay.
Ja.
Was hast du, kann man so eine Zeit sagen? Was läufst du Halbmarathon oder sowas?
Ja, na klar, das ist ja, fällt ja irgendwann mal mit ab.
Ja. Na klar, das fällt mit ab.
Und was ist deine Zeit beim Halbmarathon, um das mal zu vergleichen?
Eine Stunde 15. Ja, gut, eine Stunde 15, Halbmarathon.
Was ist das für eine Pace? Kannst du das?
Das ist eine 3,35. Ziemlich genau, glaube ich. Und natürlich, kürzere Strecken sind dann schneller, längere Strecken sind langsamer.
Also aber schon, muss man sagen, schnell. Das schafft jetzt nicht jeder.
Christian, du hattest doch auch irgendwann mal von einer Pace gesprochen.
Ja, ja, aber das, also bei 3 bin ich weit weg.
Ja. Also du könntest nicht mithalten.
Nein,
überrundet dich noch, der Patrick.
Ja, vermutlich mehrmals.
Ne, ich mache das schon, ich mache das lange, ich mache das wirklich viel und ich mache es auch extrem gern. Ja. Das ist ein Riesenvorteil bei mir. Ich kann mich da super quälen und dementsprechend wirst du automatisch gut, ne? Wenn du es gerne machst und wenn du es oft machst und das geil findest, hast du ja keine Chance, schlecht zu bleiben.
Wie bist du dazu gekommen?
Ganz ursprünglich habe ich 2008 damit angefangen, weil Jan Frodeno Olympiasieger wurde im Triathlon.
Okay.
Das fand ich cool.
Da hast du dir gedacht, das kann ich auch.
Genau, da habe ich nur gedacht, da fange ich jetzt an. Das gefällt mir.
Cool.
Sieht schön aus im Fernsehen und dann habe ich natürlich, ist das so von alleine gekommen. Also es hat dann natürlich so viel Spaß gemacht, dass es immer mehr wurde. Ja, und dann ist es ein Selbstläufer. Um nochmal zum Thema Abschalten zu kommen, das ist wichtig. Wie jeder abschaltet, ist, denke ich, egal. Ne? Ja. Ob du jetzt häkelst oder Bilder ausmalst oder Sport machst oder schnitzt.
Aber es ist wichtig.
Ist wichtig, ja.
Oder Podcast hören.
Oder Podcast hören. Selbst das, ne? Ich kenne viele Sportkollegen, die fahren draußen Fahrrad oder gehen rennen und haben einen Stöppel im Ohr und hören sich von Gott und der Welt irgendeinen Podcast an.
Du kannst den Kollegen ja dann mal den Polizeifunk empfehlen. Die haben ja dann mit deiner Folge einiges nachzuholen.
Ja, vielleicht schon hören weit sie das über ja 30. Schon. Keine Ahnung.
Müsste Folge 36 sein. Also sie können dann mit deiner 36 Folgen anhören.
Okay, ja, schön.
Aber das war echt ein super spannender Einblick. Ich fand das super schön, dir zuzuhören. Ich hoffe, dass du das auch noch ganz, ganz lange machen kannst.
Ja, das hoffe ich auch. Ne? Na klar.
Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein, was wir ja eigentlich nicht hoffen wollen, aber einen größeren Band, der spannend ist, wo wir nochmal vorbeikommen können oder so.
Und dann kommt so ein Praktikantenfahrzeug und dann steigt Franzi und ich aus.
Dann steigen wir aus.
Genau, genau. Ja. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Genau. Ne? Es kann noch viel passieren, es sind noch viele Jahre vor uns.
Ja, danke, dass du da warst, Patrick.
Schönen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne.
Hat mir auch Spaß gemacht. Und ich denke, man sieht sich irgendwann wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Spätestens zum Praktikum.
Genau,
ruf uns an. Richtig. Ja, und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt von Polizeifunk, dann einfach unseren Kanal abonnieren. Das geht auf allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr noch Ideen habt, Fragen, Anregungen, dann einfach eine E-Mail rausschicken an podcast@polizei.sachsen.de. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.